Ja, zuerst, bevor ich beginne, weise ich noch darauf hin, auf den Tisch mit den Büchern über die alternativen Heilmethoden habe ich auch noch zwei meiner Bücher über Atheismus und das Gender Mainstream hingelegt, falls das jemanden interessiert. Und dann komme ich jetzt zu einem Bibeltext, den könnt ihr gerne mit aufschlagen und den finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5 ab Vers 1. Apostelgeschichte 5 ab Vers 1. Eine durchaus bekannte Geschichte, da geht es nämlich um ein Ehepaar in der frühen Gemeinde. Wenn ich das sage, dann wissen bestimmt jetzt alle schon Bescheid, worum es denn da wohl genau geht. Aber trotzdem hört einmal zu. Da lesen wir in Apostelgeschichte 5 ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös ein gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass noch ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, was ihr das Gut um so und so viel verkauft habt. Sie sprach: Ja, um so und so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie zugleich zu Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Soweit die Geschichte von Ananias und Sapphira. Es ist ja erschreckend, dass das so ziemlich das Einzige ist, was wir von deren Leben wissen. Denn die haben ja auch ein langes Leben gehabt. Die haben sich irgendwann kennengelernt, die haben vielleicht Kinder gehabt. Wir wissen nicht, welchem Beruf sie nachgegangen sind, wie alt sie genau geworden sind. Das Einzige, was uns heute und auch Christen aller Generationen noch vor Augen ist, ist, diese Ananias und Sapphira haben hier versucht, die Ältesten der Gemeinde zu betrügen und zu belügen. In erster Linie handelt es sich um eine Lüge. Sie tun so, als ob sie diesen Acker, den sie verkauft haben, zu einer bestimmten Summe verkauft haben, und das geben sie jetzt der Gemeindeleitung, damit die mit diesem Geld, und das lesen wir genau im Kapitel vorher, die Armen und Bedürftigen in der Gemeinde versorgen kann. Ich glaube aber, dass es sich hierbei nicht nur um eine einfache Lüge handelt. Zum Glück ist es ja so, dass Gott einfache Lügen nicht immer in derselben Intensität ahndet. Sonst müsste ich mir hier die Frage stellen, wer säße hier heute Morgen wohl noch im Gottesdienst? Also ich vermute wahrscheinlich keiner mehr. Der Gottesdienst müsste ohne uns alle stattfinden, weil gelogen haben wir wahrscheinlich alle schon mal. Und zum Glück sind wir dann nicht alle gleich tot umgefallen. Nun, hier könnten wir sagen, sicherlich, Gott will hier ein Exempel statuieren. Er will einmal in ganz besonderer Weise zeigen, dass er Sünde auch ernst nimmt. Sicher, das spielt hier eine Rolle. Ich glaube aber, ein Unterschied besteht auch noch darin, hier machen sie das vor der gesamten Gemeinde. Und was sie tun, ist hier nicht nur eine einfache Lüge, sondern ich möchte es hier einmal Heuchelei nennen. Sie wollen nämlich vor der Gemeinde dastehen als: Wir sind die großen Geldgeber. Wir sind die, die selbstlos der Gemeinde alles spenden, was wir haben von unserem Acker. Das ist ja das, was sie dort machen. Sonst würden sie ja möglicherweise auch gar nicht hier vor der gesamten Gemeinde das Geld übergeben. Das sieht ja alles schon ein bisschen seltsam aus. Da könnten wir ja sagen, die können ja nach Hause zu den Eltern, zu der Gemeindeleitung gehen, kann sagen, hier ist das Geld, braucht ja keiner wissen, ihr könnt das verteilen. Tun sie scheinbar nicht. Sondern hier geht es auch ihnen darum, sie wollen ein gewisses Bild der Frömmigkeit und der Vorbildlichkeit in der Gemeinde darstellen. Und da greift Gott ganz massiv ein, weil er will die Gemeinde und uns als Christen auch davor bewahren, dass wir anfangen mit Heuchelei. Denn die Gefahr ist ja, dass das, was Ananias und Sapphira getan hat, wenn es nicht geahndet werden würde, irgendwann bekommt jemand mit, was da gelaufen ist. Und dann denkt sich, ach, das, die machen das, kann ich ja auch tun. Und dann ist die Vorbildfunktion da, dass in der Gemeinde untereinander viel geheuchelt wird. Jesus greift ja diese Heuchelei auch an anderer Stelle an. Insbesondere wird uns da in Erinnerung sein, dass Jesus manches Mal mit den Pharisäern zu tun hat. Und den Pharisäern sagt er dann, ihr seid äußerlich wie weißgetünchte Gräber, aber innerlich voller Totengebeine. Damit will er genau dasselbe sagen. Ihr heuchelt den Menschen etwas vor. Wenn die Menschen euch von außen sehen, dann sieht das so aus, als ob ihr die Superfrommen seid. Ihr richtet euch nach allen Geboten des Alten Testaments. An anderer Stelle sagt ja Jesus dann auch, ihr verzehntet selbst Dill und Minze. Also wenn ihr euch heute Morgen auf euer Frühstücksei etwas Salz draufgestreut habt, dann messen sie sogar noch 10% von dem Salz ab, was auf dem Hühnerei liegt, und das wird dann für den Tempel abgegeben. Und das sieht ja super fromm aus. Ihr richtet euch nach allen Geboten und allen Dingen, die in der Bibel geschrieben stehen, aber eure eigene Sünde, eure eigene Stellung zu Gott, die erkennt ihr nicht. Und das ist genau so etwas, was damit genannt ist. In unserer Umwelt, in der wir leben, da scheint uns das ja selbstverständlich zu sein. Wir erleben ja tagtäglich Leute, von denen wir nicht genau wissen, was steckt eigentlich dahinter, wie sind die eigentlich wirklich. Und wir haben uns daran gewöhnt. Da ist vielleicht der Chef einer großen Firma, taucht in einer Zeitungsannonce im Radio oder Fernsehen auf und dann sagt er, unsere Mitarbeiter sind unsere größte Investition. Und wenn du dann mit jemandem sprichst, der in der Firma arbeitet, dann werden die Mitarbeiter nur gedrückt und gezwungen und da achtet gar keiner drauf und sobald einer fertig ist, wird er entlassen. Ja, das eine wird eben in der Öffentlichkeit gesagt, damit man besser verkaufen kann, damit man gut dasteht. Und das andere ist die Realität, da wo du im Betrieb arbeitest. Solche Heuchelei gibt es auch an vielen anderen Stellen. Da ist vielleicht der Vertreter an der Haustür, der genau weiß, dass seine Versicherung vorne und hinten nichts bringt. Aber dann lächelt er dich an und sagt, diese Versicherung brauchst du unbedingt und wenn du die nicht hast, dann kann ja alles Mögliche passieren. Das heißt, auf der einen Seite erweckt er den Eindruck, das ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig toll und innerlich weiß er, das ist gar nicht so. Warum? Weil er mit dieser Heuchelei sein Geld verdient. Oder, wir haben ja die Geschichte gehört hier bei den Schülern, da kann sowas auch vorkommen. Das ist ja nicht nur eine Sache der Jugendlichen, aber vielleicht auch gerade bei Jugendlichen, Kindern, Teenies, taucht das auf, dass man je nachdem, in welcher Umgebung man ist, man ganz unterschiedlich ist. Und möglichst so ist, wie die Umgebung es erwartet. Also das heißt, im Kreis der Freunde, vielleicht findet man manche Sachen auch blöd, aber man will ja nicht draußen vorstehen und macht dann einfach mit. Tut cool dabei, obwohl man innerlich merkt, eigentlich ist das ja gar nicht so richtig. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt nicht mitmache, dann werde ich von der Gruppe ausgeschlossen. Na und zu Hause wissen die meisten Teenies auch, was die Eltern gerne hören. Und dann ist die Versuchung groß, den Eltern das zu sagen, was sie gerne hören wollen. Und was ich sonst noch so denke, das behalte ich dann eher für mich, weil ich ja weiß, das könnte Konflikte bringen. Und klar, das ist häufig sehr hilfreich. Das gibt nämlich weniger Probleme und man ist überall gut angesehen. Schwierig wird es dann nur, wenn sich diese verschiedenen Gruppen einmal begegnen. Stell vor, du bist mit deinen Freunden in der Stadt unterwegs und das tust du so richtig cool und plötzlich begegnest du deinen Eltern. Oder vielleicht dem Jungscharleiter, haben wir ja vorhin gehört. Und der hört, wie du dich da unterhältst. Oder jetzt fragst du, redest du zu einem Jungscharleiter ganz fromm? Und dann denkt der andere, was ist mit dem denn los? Gerade hat er doch noch lauter Witze gemacht und war doch ganz komisch drauf. Und dann merken wir, solche Heuchelei hält auf Dauer meistens sowieso nicht. Denn das ist ja nur an der Oberfläche. Und das, was wir in unserer Umwelt kennen, da, wo Leute auf der einen Seite lächeln und auf der anderen uns eigentlich lieber beiseite räumen wollen. Oder besonders eignet sich heute auch solch ein Doppelleben bei den elektronischen Medien, so etwas wie bei Facebook. Da spricht man dann, wenn man es ganz arg treibt, von einem sogenannten Fake. Also das heißt, da macht man irgendetwas hinein, nimmt ein Bild, setzt das da hinein und tut so, also meinetwegen, ich tue jetzt so, als ob ich, keine Ahnung, eine junge Frau wäre. Und mache ich da ein paar Bilder rein und schreibe einfach, ja, so und so, wie das da so geht. Und hinterher, reingelegt. Oder ich mache es nicht mal so, sondern dehne das eben bloß aus. Das ist heute ganz weit verbreitet und viele junge Leute, die wissen zwar, dass es das gibt, aber sie glauben es dann doch nicht. Also wenn ihr euch mit manchem unterhält, ja, das stimmt, das hat er geschrieben und ich habe sogar das Bild gesehen. Und aber es wird wahrscheinlich in wenigen Medien so viel geheuchelt, wie auch bei Facebook oder anderen, weil es liegt anderen sozialen Netzwerken, weil da hängt es ja drauf ab, du willst dir ein Bild geben und du kannst es noch viel leichter. Wenn du jemandem gegenüberstehst, fällt es manchmal noch schwer zu lügen. Aber wenn das nur in dem Text im Internet ist, das geht ja ganz leicht. Da kann man ja alles Mögliche schreiben, was der andere gerne hören will. Und Bilder stelle ich halt nur rein, so wie ich gesehen werden will und nicht so, wie ich wirklich bin. Und dadurch entsteht ein total falsches Bild von mir oder auch von den anderen. Es gibt auch in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, zahlreiche Beispiele von Leuten, die geheuchelt haben. Denken wir auch da zum Beispiel an Adam und Eva, da fängt das ja schon ganz früh an. Adam und Eva begegnen Gott, nachdem sie ihre Sünde begangen haben und er sie erstmal rausrufen muss. Und dann tun sie, ist nichts los, ist gar nichts passiert. Und dann muss Gott sie erstmal darauf aufmerksam machen, ja, warum habt ihr denn hier eure Blätter und bedeckt euch denn damit und was ist denn los? Und dann kommen sie Stück für Stück heraus. Oder denken wir an Kain und Abel. Der Kain, der dann von Gott steht und dann gefragt wird, wo ist dein Bruder? Keine Ahnung, bin ich meines Bruders Hüter? Nein. Das heißt, er spielt die Rolle vor des vollkommen lieben, netten Bruders, der damit gar nichts zu tun hat. Was hier aber das Problem ist, ist, Gott sieht schon lange hinter diese Fassade. Gott können wir an dieser Stelle nichts vorspielen. Und das gibt es nicht nur im Alten Testament, nicht nur bei den Pharisäern, nicht nur bei Ananias und Sapphira, sondern solche fromme Heuchelei gibt es leider auch in Gemeinden heute. Da gibt es den einen oder anderen, der tritt als eine Art Superchrist auf. Wir haben den Eindruck, der ist Abraham, Mose und Paulus in einer Person. So wie die Person redet, wenn sie betet, dann haben wir den Eindruck, Tag ein, Tag aus beschäftigt sie sich nur mit frommen Gedanken, hat nie etwas Böses im Sinn. Allerdings dieselbe Person, wenn ihr sie beim Alltag begegnet, vielleicht irgendwo auf dem Bau, plötzlich wundert ihr euch, die kann sogar fluchen. Und da haben wir dann so eine, das ist doch irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, ob ihr bei euch auch beim Arbeitsplatz dann dauernd Halleluja und Hosianna und Gloria sagt. Und dann ist ja die Frage, ja, warum in der einen Stelle ja und an der anderen Stelle nein? Also ich würde sagen, wenn einer beim Arbeitsplatz auch dauernd Halleluja ruft, dann ist das ja in Ordnung, kann er das in der Gemeinde auch. Wenn er das allerdings beim Arbeitsplatz nie macht, dann ist zumindest der Verdacht nahe, ja, ist das vielleicht einfach eine Rolle, die man bewusst oder unbewusst spielt. Ich erinnere mich da an einen Pastor schon einige Jahre her, einer Gemeinde, die ich in Dresden besucht habe. Und während der Pastor dort geredet hat, dann hat er eben dauert in seiner Predigt. Also jedes zehnte Wort war bestimmt Halleluja. Das war eben eine etwas so emotionale Gemeinde, die brauchten das scheinbar so. Und dann am Ende des Gottesdienstes habe ich mich zu dem Pastor gestellt, habe eben da etwas mit ihm gesprochen. Und das, was mich gewundert hat, wir haben vielleicht eine Viertelstunde miteinander gesprochen und er hat kein einziges Mal Halleluja gerufen. Ja, wo ich mich dann natürlich frage, ja, was ist denn los? Entweder bist du so jubelnd und begeistert von Gott, dann müsste das doch auch im Alltag sich widerspiegeln. Und wenn das nicht der Fall ist, warum rufst du dann während deiner Predigt andauernd Halleluja? Ist das vielleicht einfach eine äußere Form, von der man erwartet, dass sie vielleicht gut klingt? Dass sie die Leute motiviert, dass die Leute dann besser von dir denken oder dann mehr das werten, was sie von dir hören. Und das ist eigentlich so etwas, wie die Bibel es als Doppelleben nennt. Und das kann uns eben auch im Alltag begegnen. Wir kennen das bei manchen, die eben in der Gemeinde mit den Kindern lieb und nett und zu Hause nur schimpfen. Als Eltern, die Kinder wissen das meistens. Und jetzt sage ich ja nicht umgekehrt, ihr sollt ja in der Gemeinde auch rumschimpfen, das nicht. Aber vielleicht eher daran arbeiten, beides etwas aneinander anzunähern. Das Leben zu Hause etwas zu verändern und in der Gemeinde auch etwas netter oder offener zu sein. Manches Mal kann gerade jemand, der neu in eine Gemeinde hereinkommt, ich weiß nicht, ob es jetzt Leute gibt, die ja neu in der Gemeinde sind, die könnten genauso den Eindruck bekommen, wenn sie erstmal aus ganz ungläubigem Hintergrund kommen, die haben den Eindruck, die kommen in eine Gemeinde und solange sie die Leute noch nicht näher kennen, hier ist die Gemeinschaft der reinen Heiligen. Es wird anders geredet, anders gedacht, anders gelebt, scheinbar, als im Alltag und keiner tut je eine Sünde. Denn wenn man in der Gemeinde von Sünden redet, dann sind es allerhöchstens die Sünden, die man vor der Bekehrung getan hat. Oder vielleicht auch noch, wenn sie mindestens 10 Jahre her sind. Weil das ist dann so weit weg, da berührt einen das nicht mehr. Da kann man das durchaus auch zugeben. Wobei wir ja wahrscheinlich rein biblisch-dogmatisch doch sagen würden, wir sind eben noch nicht im Himmel. Wir sündigen durchaus auch in der Realität. Aber wo lässt sich das in der Praxis festmachen? Also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir den gesamten Sonntagmorgens Gottesdienst benutzen und dass jeder jetzt auspackt und sagt, in der letzten Woche, da habe ich meine Frau belogen. In der letzten Woche, da habe ich meinen Lehrer belogen, gesagt, ich habe die Hausaufgaben vergessen, obwohl ich sie nicht machen wollte. In der letzten Woche, da habe ich den Staat betrogen, indem ich meine Steuererklärung falsch gemacht habe. In der letzten Woche war ich zu faul und bin einfach nicht aufgestanden und habe nicht gebetet und nicht Bibel gelesen. Wäre interessant durchaus einmal, so in das Leben des einen oder anderen hineinzuschauen, nicht rein aus Neugierde, sondern vielleicht würde es manchem ja sogar helfen zu sehen, ich stehe nicht ganz alleine da in meinem Kampf im Alltag. Und das sollte ja das eigentliche Ziel sein, nicht dabei stehen zu bleiben, wo wir Sünde tun, etwas Falsches machen, sondern dann eben auch in Anspruch zu nehmen, dass Jesus uns davon befreien kann und vergeben kann. Aber Vergebung gibt es eben auch nur da, wo Reue ist, wo Bekenntnis ist. Und wenn wir lediglich einmal bei unserer Bekehrung um Sündenvergebung gebeten haben, ja, was machen wir denn mit unserer Sünde, die sich jeden Tag oder jede Woche angesammelt hat? Nicht umsonst lesen wir ja gerade im Vater Unser, von dem Jesus sagt, so sollt ihr beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ja hier nicht das Gebet des Ungläubigen, das ist ja das Gebet des Gläubigen. Das ist ja der des Christen, des Nachfolgers Jesu. Und auch der hat es nötig, immer wieder darum zu bitten, dass Gott Sünde und Schuld vergibt, weil wir eben als Christen auch immer wieder mit Schuld und Sünde zu tun haben. Aber wir brauchen eben das nicht zu vertuschen, wie ein Ungläubiger das tun muss, um besser dazustehen, sondern wir können das dann bekennen und ausgeräumt bekommen. Dieses Doppelleben oder wie wir es anders nennen können, eben auch Heuchelei, das hat zahlreiche negative Auswirkungen. Und zwar, wenn ich einmal damit anfange, das erste wäre das Vorbild. Wenn du etwas falsch machst und heuchelst, alle anderen in der Gemeinde haben den Eindruck, dann muss ich das ja auch so machen, das ist normal. Wenn du das tust in deiner Familie, irgendwann werden deine Kinder genauso den Eindruck haben, ah, so wie der Papa, so wie die Mama das macht, so muss man das auch machen. In der Gemeinde redet man so und zu Hause redet man so. Also das heißt, irgendwann merken ja Leute, mit denen wir eng zusammenleben, unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, merken ja, dass wir ein Doppelleben machen und hier ist eine schlechte Vorbildfunktion. Denn ich kann noch so häufig dem anderen sagen, ja, ich lebe so, aber du darfst das in keinem Fall tun. Da wisst ihr, alle Ermahnungen helfen nichts, wenn du anders lebst. Letztendlich werden die Leute deiner Umgebung dann das tun und so leben, wie du bist und nicht nur das, was du sagst. Der erste Punkt, Vorbild. Zweitens ist es so, du bist ja auch unter einem ständigen Druck. Denn wenn du einmal angefangen hast, dir die Anerkennung der anderen durch Heuchelei zu erschleichen, dann bist du ja ständig unter dem Druck, das auch erhalten zu müssen. Denn sobald du einmal deine Maske fallen lässt und die Leute sehen, wie du richtig bist, wäre die Enttäuschung ja umso größer. Das heißt, einmal angefangen, bist du auch ständig unter dem Druck, das weiterführen zu müssen. Es wird immer schwieriger, Fehler einzugestehen, Probleme wirklich auszuräumen. Ein nächster Punkt ist, wenn man in einem Doppelleben zu tun hat, dann kommt es zu keiner echten Lebensveränderung. Jesus will ja in unser Leben hineinsprechen. Er will uns nicht nur unsere Sünden vergeben, er will unser ganzes Leben verändern. Und diese Lebensveränderung werden wir erst erleben, da wo wir auch ehrlich Gott und den Menschen gegenüber sind. Denn wo ich etwas vorspiele, dann kann ich ja nicht echt verändern. Andere können mir dabei nicht helfen und ich werde es ja versuchen, auch Gott irgendwo mich da noch herauszureden. Ein Doppelleben führt auch zu einem mangelnden Realitätssinn. Schließlich weiß ich selbst nicht mehr, was ist jetzt Rolle und was bin ich wirklich? Wo spiele ich etwas vor und was ist echt in mir drin? Es ist häufig in dem Leben der Menschen, die solch ein Doppelleben führen, mehr Schein als Sein. Man kann mit Perfektion an der äußeren Rolle feilen und innerlich bleibt nichts übrig. So wie wir das im Alten Testament lesen, als da der David berufen wird. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das, was wirklich verändert werden muss, ist das Herz, nicht das, was außen ist. Also, wenn ich dann jetzt mal das Bild benutze, was vielleicht manche Frauen mit zu tun haben, dann kann man ja sehr viel Wert auf die äußere Schönheit legen. Man kann die Haare frisieren und das Make-up auflegen, aber was verändert das innerlich an dir? Gar nichts. Und jetzt ist dann immer die Frage, wie viel Zeit verwende ich für das eine und wie viel für das andere? Das eine muss nicht schlecht sein, aber das eigentliche Leben, unser eigentliches Menschsein verändert sich dadurch nicht. Und im übertragenen Sinne ist es genauso bei dem, was wir vorspielen nach außen. Das betrifft unseren inneren Menschen ja gar nicht. Es führt auch mit der Zeit dazu, dass man solch eine Gleichschaltung in der Gemeinde erlebt. Wenn sich alle bemühen, in ihrem öffentlichen Doppelleben die Erwartungen der Mode, der Freunde, der Medien, der Mitmenschen, der Geschwister in der Gemeinde zu erfüllen, dann wird es so ein gleichgeschaltetes Christsein geben. Alle werden irgendwie ähnlich und gleich sein. Vielleicht fühlen wir uns alle auch noch wohl, mehr oder weniger, aber haben den Eindruck, so richtig mein Herz öffnen dem anderen kann ich ja doch nicht. Weil der andere ist wahrscheinlich genauso wie ich. Ich werde auch abhängig von der Zustimmung meiner äußeren Umgebung. Denn das ist doch der eigentliche Grund, warum häufig ein Doppelleben betrieben wird. Ich will ja etwas erreichen. Ich will eine Anerkennung von außen bekommen. Und dann mache ich mich nicht abhängig von dem eigentlichen Urteil Gottes, sondern abhängig von dem, wie mich die Menschen in diesem Moment sehen. Und um das zu erreichen, heuchle ich ihnen etwas vor. Also hier eine Abhängigkeit. Es führt häufig auch zu einer Art Selbstgerechtigkeit. Denn wenn meine Rolle den gewünschten Eindruck beim anderen erzeugt, scheint ja keine Notwendigkeit mehr zu bestehen, Schwächen zuzugeben, tatsächliche Fehler auszuräumen. Und dann führt es schnell dazu, dass ich selbstgerecht auf den schaue, der das dann doch noch tut oder wo man das doch noch merkt. Na, bist du nicht klug genug gewesen, um zu zeigen, wie fromm du bist? Da hat man jetzt doch noch was gemerkt. Warum hast du nicht vorher deine Schnapsflaschen weggeräumt, bevor die Ältesten zu Besuch nach Hause gekommen sind? Das mache ich doch auch immer so. Also ich nicht, ne? Aber das war jetzt die... Also ich meine, das heißt auch nicht, dass ich sie stehen lasse. Ich habe sie erst gar nicht. Aber so könnte man da damit vorgehen. Es führt auch zu oberflächlichen Beziehungen. Denn das, was mich wirklich bewegt, teile ich dem anderen ja nicht mit. Da sitzt du vielleicht in der Bibelstunde, im Hauskreis, im Gottesdienst und du weißt, innerlich habe ich eigentlich Nöte und Probleme. Innerlich habe ich Zweifel an dieser oder jener Frage. Innerlich werde ich mit dieser Sünde nicht fertig. Aber ich weiß keinen, mit dem ich darüber reden kann. Weil ich weiß, in meiner Umgebung, bei mir und auch bei den anderen, dominiert eben dieses Doppelleben, diese Heuchelei. Ich kann ja dem anderen das gar nicht sagen. Was wird der über mich denken? Und dann werde ich natürlich auch keine Hilfe in dieser Hinsicht erfahren. Also zu oberflächlichen Beziehungen. Und gerade das ist doch, was Gott nicht will. Wir sollen doch intensive Beziehungen haben. Deshalb nennen wir uns in der Gemeinde doch auch Brüder und Schwestern. Weil wir wirklich so eng wie Brüder und Schwestern zusammen sein sollten. Nicht nur, um alles Negative zu zeigen, sondern um dann in Problemen zu helfen. Und ich habe das in zahlreichen Gemeinden erlebt, da tragen sich Leute mit innerlichen Problemen herum und plötzlich, Knall auf Fall, von einem Tag auf den anderen sind sie von der Gemeinde weg. Und dann sucht man nach, was ist denn gewesen? Und plötzlich kommt heraus, ja, schon seit 2 Jahren habe ich Probleme. Aber sie haben es niemandem gesagt, zumindest niemandem, der ihnen helfen konnte. Vielleicht ihrem innersten Freundeskreis. Aber es gibt eben Probleme, mit denen werden wir allein nicht fertig. Und dafür ist es wichtig und gut, nicht nur ein Doppelleben zu haben, etwas vorzuspielen, sondern deutlich auch zu zeigen, hier habe ich eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir damit einerseits nicht die Hilfe bei Gott suchen und bekommen, aber auch nicht bei den Geschwistern, die uns ja helfen können. Und dafür brauchen wir eine gewisse Offenheit, die wir da sonst verbauen. Es führt natürlich auch zu einer ständigen Unzufriedenheit. Denn das, was du vorspielst, merken die anderen vielleicht nicht, aber du merkst es ja. Wenn du das fröhliche Christsein vorspielst, allen entgegenlächelst und sagst, wie toll du die Bibel findest, aber in Wirklichkeit weißt du selbst, dass du nie in der Bibel liest und dass dein Alltag auch gar nicht so fröhlich ist, dann wird es zu einer tiefen Unzufriedenheit führen. Du wirst diese Fülle der Freude mit Jesus nie erleben, weil du ja da nicht mehr nachstrebst. Du dich zufrieden gegeben hast mit dem, was nach außen gespielt wird. Es führt dann auch zu Unflexibilität, weil du ja in deiner Rolle festgelegt bist. Es führt zu Misstrauen. Du kannst auch den anderen Menschen nie vertrauen. Dann hörst du den Prediger, der sagt, ja, die Bibel ist toll. Dann denkst du, ja, klar, das sage ich ja auch, aber in Wirklichkeit lese ich nie drin und verstehen tue ich auch nichts, was da drin ist. Dann hilft das eben keinem weiter. Das heißt, du zerstörst nicht nur die Beziehung zu anderen, du machst sie nicht nur oberflächlich, sondern mit der Zeit nistet sich in deinem Inneren auch das Misstrauen ein. Vielleicht sind die anderen ja genauso wie ich. Und das heißt, alles, was geredet wird, wer weiß noch, ob das stimmt oder nicht. Denn was ich rede, das stimmt ja auch nicht. Also das heißt, auch das macht Gemeinde kaputt. Es führt dann natürlich auch zu Enttäuschungen. Denn fliegt das Doppelleben einmal auf, dann ist die Enttäuschung bei den anderen und bei mir übergroß. Es gibt dann manche Leute, wenn plötzlich die Sünde offenbar wird, dann kommen sie gar nicht mehr zur Gemeinde, weil sie meinen, das Gesicht verloren zu haben. Wobei wir hier sagen müssen, ja selbst dann, wenn es an dieser Stelle ist, ist doch immer noch die Möglichkeit, Vergebung in Anspruch zu nehmen. In vielen Gemeinden ist es so, dann im Unterschwellig gibt es Konflikte, auch unter Geschwistern. Und denn wenn man sie nicht anspricht und ausräumt, dann führt das dazu, das sammelt sich an im Laufe der Zeit. Ich habe mit verschiedenen Gemeinden zu tun gehabt in den letzten Jahren. Jetzt bin ich auch wieder bei einer Gemeinde, nicht hier, sondern in einer anderen Stadt, sage ich jetzt nicht wo, damit ihr da nicht anfangt zu grübeln, welche Gemeinde das ist. Auf jeden Fall, in der Gemeinde gibt es großen Streit und Auseinandersetzungen. Und dann bin ich dabei, jetzt schon seit einem halben Jahr, da zu schlichten, zu helfen. Und was dann herauskommt ist, da ist schon jahrelang Missgunst gewesen, jahrelang böse Gedanken, aber keiner hat es gesagt. Man, irgendwann kommt der Auslöser und plötzlich, du hast doch schon vor 5 Jahren mich nicht eingeladen, sondern den anderen eingeladen. Da hast du doch schon was gegen mich gehabt. Und zu Weihnachten vor 3 Jahren, da hast du mir nicht guten Tag gesagt, aber dem anderen hast du guten Tag gesagt. Und überhaupt, als ich da mein neues Auto gehabt habe, hast du mich immer so schräg angeschaut. Und plötzlich kommt alles raus, was alles im Herzen schon drin gewesen ist, was man viel besser vorher hätte ansprechen und ausräumen können. Denn dann hätte sich gar nicht so die Atmosphäre vergiftet. Und mancher Streit, manche Krisen, sogar Gemeindespaltungen entstehen dadurch, dass Sachen eben nicht ausgeräumt und mit der Hilfe Jesu bewältigt werden. Und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Es führt mit der Zeit auch zu einer starken Verweltlichung, weil wir uns ja nur nach den Maßstäben unserer Umgebung ausrichten. Da, wo geheuchelt wird, wir das im Alltag kennen, im Betrieb kennen, in der Nachbarschaft kennen. Ich erinnere mich da an einen Arbeitskollegen, nicht an der Bibelschule vorher, wo ich im ungläubigen Bereich gearbeitet habe, der immer wieder, wenn ich ihn gefragt habe, na, wie geht's in der Familie? Ach, alles gut, wir lieben uns, alles toll. Und dann kommt er eines Morgens weinend, ja, wir sind da nur zu zweit, sind da bei der Betreuung von Behinderten, in seinem Behindertenheim habe ich gearbeitet. Und dann sagt er, meine Frau ist ausgezogen. Ja, und dann habe ich natürlich gefragt, ja, wie kommt denn das? Ich dachte, ihr seid so glücklich. Nein, schon seit längerer Zeit und das ist doch ganz häufig. Vielleicht werdet ihr es auch in der Umgebung merken, wo ihr wohnt. Da baut irgendeiner ein Haus und schöne, glückliche Familie. Ihr seht sie, schönes Auto, Urlaub und plötzlich seht ihr nur noch den Mann oder nur noch die Frau. Und dann ist das ja ganz häufig eigentlich, man hat nur noch etwas vorgespielt, was lange nicht mehr da ist. Und leider gibt es das auch in christlichen Kreisen. Ich erinnere mich an eine andere Gemeinde. Junges Ehepaar, fromme Gemeinde, 3 Jahre verheiratet. Und ich bin dann in der Gemeinde, halte ein Seminar und dann am Ende der Stunde kommen sie auf mich zu und sagen, wir wollen uns trennen, aber wir haben gedacht, jetzt, wir reden noch einmal mit dir, aber dann trennen wir uns. Haben nie mit jemandem in der Gemeinde geredet. Aber schon nach einem Jahr Ehe fingen die Krisen an. Verschiedene Sachen, sie hat was falsch gemacht, er hat was falsch gemacht. Aber in der Gemeinde haben sie niemandem was gesagt. Es ist scheinbar, alles lief glatt. Aber wer soll denn dann helfen? Nur die Hoffnung, dass Krisen ganz von selbst sich beseitigen, sind meistens eine Illusion. Sondern da brauchen wir Hilfe von Gott allemal, manches Mal auch von anderen Geschwistern, den Menschen, mit denen wir zusammen sind, denen wir Vertrauen schenken sollten. Und bei dieser Ehe, ich weiß es jetzt nicht, ob sie zusammengeblieben sind oder nicht, wir haben jedenfalls einen ganzen Nachmittag, Sonntagnachmittag dann miteinander gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ihr braucht vor Ort jemanden, mit dem ihr sprecht, dem euer Herz öffnet und ihr müsst jetzt daran arbeiten. Eine Ehe, wenn sie 2 Jahre kaputt gegangen ist, braucht ihr auch wahrscheinlich wieder 2 Jahre, ehe ihr aus der Krise rauskommt. Das geht nicht von heute auf morgen, geht auch nicht immer nur mit einem Gebet. Jetzt muss man daran arbeiten, aber nur arbeiten mit der Hilfe Gottes. Sonst geht es nicht. Und auch wenn in dieser Sache vorgeheuchelt wird, ist alles perfekt, ist alles super, hilft das hier nicht, weil das eigentliche Problem nicht bewältigt ist. Wir können mit der Zeit auch zu einer Orientierungslosigkeit kommen, weil wir dann gar nicht mehr sagen können, welche sind eigentlich die Werte, die unser Leben bestimmen. Wir sind unterschiedlich und nicht wissen selbst nicht mal mehr, was ganz wirklich echt ist in unserem Leben. Es führt letztendlich auch zu einer korrupten Gesellschaft. Denn wenn wir uns in der Gemeinde mit Heuchelei verhalten, tun wir das auch im Alltag. Und letztendlich ist das, was alle Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie versuchen, einen Vorteil für sich herauszuschlagen und sich so zu verhalten, wie sie meinen, dass es in der Gruppe, in der sie sich befinden, gut ankommt. Und letztendlich ist dieses Doppelleben ja Gotteslästerung. Und das sollte uns als Christen ganz besonders zu schaffen machen. Denn Gott und das Evangelium wird von uns verraten und lächerlich gemacht. Wir sind unglaubwürdig für unsere Umgebung. Wir leben anders, als wir glauben und predigen. Die von uns geglaubte Kraft Gottes zur Veränderung und Vergebung unseres Lebens, zur Erfüllung des Lebens als Christ, scheint nur äußerer Schein und Trug zu sein. Und in der Realität ist unser Leben ganz anders. Wir lehren, alle Menschen sind Sünder und verstecken dann unsere Sünde vor Gott oder vor dem anderen und Lebensveränderung ist bei uns nicht wirklich sichtbar. Und das ist Gotteslästerung. Das heißt, wir sagen das eine und tun das andere und sogar da, wo es ums Evangelium geht. Und das macht Gott vor anderen Menschen lächerlich. Da sollte man das ausräumen. Jetzt ist ja die Frage, warum machen Menschen denn dann überhaupt solch ein Doppelleben? Warum können wir in der Gefahr sein, ein Doppelleben zu führen? Wenn wir doch wissen, dass das so schlecht, so falsch ist, letztendlich doch gar nichts bringt. Spätestens, wenn wir vor Gott stehen, wir merken, das alles ist lächerlich, oberflächlich, manchmal sogar Gott uns hier auf der Erde schon straft, damit wir endlich erkennen, dass wir aus dem Doppelleben ausbrechen müssen. Warum tun wir das denn trotzdem? Ja, warum? Weil viele Menschen um uns herum das tun. Auch darum, weil man durch ein Doppelleben schneller das erreichen kann, was durch Echtheit nur langsam und mühsam erreichbar ist. Also fromm zu leben, wirklich fromm, das ist eine echte Herausforderung, das ist richtiger Kampf, das braucht kontinuierliches Wachstum. Aber wenn wir schon von Kindheit an gewohnt sind, genau zu wissen, wie man in der Gemeinde zu reden hat, mit vielen frommen Ausdrücken zum Beispiel, dann kann man das tun und hat genau dieselbe Anerkennung wie der, der jahrelang geschwitzt und gearbeitet hat, sein Leben zu verändern und Gott zu bekennen und Sünde zu bereuen. Es ist häufig so verführerisch, weil wir durch Heuchelei eine Abkürzung zu dem Ziel erreichen meinen, was wir eigentlich auf geistlichem Weg erreichen können. Das war ja so bei Ananias und Sapphira. Es ist eben viel mühsamer, jetzt wirklich alles zu geben. Oder vor der Gemeinde offen zu sagen, einen Teil wollten wir gerne für uns behalten. Sie waren ja nicht gezwungen. Nirgends in der Bibel steht, dass alle Christen ihre Äcker verkaufen sollen und der ganzen Gemeinde geben sollen. Nirgends. Aber es hätte halt nicht das Ansehen gebracht. Es hätte vielleicht von anderen Naserümpfen gegeben. Was? Wir haben alles gegeben und du nicht? Wieso denn das? Oder hätten sie gar nichts gegeben? Wäre auch möglich. Das sagt ja Petrus sogar. Aber hier wollen sie gerne die Anerkennung der Gemeinde und deshalb heucheln sie etwas vor, was nicht der Realität entspricht. Und das ist, glaube ich, so der Ursprung der Heuchelei bei den Pharisäern auch. Die wollen schön angesehen sein. Sie wollen gern die Lehrer und die Frommen der Gemeinde sein, der alttestamentlichen Gemeinde, der jüdischen Gemeinde. Und deshalb heucheln sie. Und es ist auch erfolgreich. Und umso mehr andere es sehen, merken sie, der hat Erfolg. Warum soll ich denn den mühsamen Weg gehen? Das ist wie derjenige, der vielleicht auch in der Schule dann eben heuchelt. Ich hatte da neulich mit einer Schülerin gesprochen, da ging es dann darum, so eine Englischarbeit, und dann sagte sie mir, ja, das ist doch ganz klar, ich habe diese gute Note, weil ich da abgeschrieben habe. Da wusste die Lehrerin das, na, natürlich nicht. Aber wieso hast du das gemacht? Ja, alle tun das doch. Und wenn es viel leichter ist, eine gute Note zu bekommen durch Abschreiben, dann sind viele in Versuchung, ja, warum soll ich mich tagelang hinsetzen und das alles auswendig lernen, wenn es durch Abschreiben genau denselben Erfolg gibt? Und genau das ist ja auch das Problem der Heuchelei. Der Heuchelei und des Doppellebens, wir erreichen scheinbar ein Ziel der Frömmigkeit, des göttlichen, vorbildlichen Lebens, aber ohne den mühsamen Weg dahin auch zu beschreiten. Das ist das, was viele Menschen dazu treibt, ein Doppelleben zu leben in ihrem Alltag. In der Bibel wird das Doppelleben radikal verurteilt, weil es Lüge, Betrug, Heuchelei, Irrlehre ist. Ich habe ja gesagt, das fängt schon an bei Kain und Abel oder bei Adam und Eva. Das ist bei David, der da heuchelt dem Uriah. Er hätte jetzt, wäre ganz interessiert an seinem Wohlergehen. Uriah, komm doch, ruh dich aus von der Schlacht, komm nach Hause. Dann kommt er nach Hause und so, jetzt geh doch zu deiner Frau und vergnüg dich. Und nein, ich will nicht und meine... Und wir merken, es ist alles Heuchelei. Es ging dem David gar nicht um das Wohl des Uriah. Es ging nur darum, um eigene Sünde zu vertuschen. Wir werden auch sehr schnell merken, wenn wir mit Heuchelei anfangen, das wird uns auch immer tiefer in die Sünde reinreiten. Weil am Anfang ist vielleicht eine Sünde da. Und hinterher kommt noch Lüge und Betrug und weitere Sünden dazu, weil sie ja nicht ausgeräumt werden. Und genauso geht es hier dem David auch. Er kommt von einem zum nächsten. Erst ist der Ehebruch und hinterher ist er noch Mörder. Und Lügner und Heuchler auch. Wäre das nicht durch den Propheten Nathan durchdrungen geworden, dem Gott geoffenbart hat, wo die eigentliche Sünde des Davids ist, David hätte sich ja immer weiter hineingeritten. Der müsste dann hinterher noch weiter lügen. Ja, woher kommt denn jetzt das Kind? Ja, muss dann eben vor Uriah irgendwie, darf ja auch nicht anders und... Eine Sünde führt zur anderen Sünde bei dieser Art und Weise der Heuchelei. Darunter verbergen sich dann Neid, Missgunst, Selbstsucht, von der wir ja bei Jesus ganz häufig lesen, dass die falsch sind, dass wir dem nicht nachgehen sollen. Dass wir dann so sind wie die unreinen Heiden, wird im Galater 2, Vers 11 beschrieben. Aber davon sollten wir uns eigentlich trennen. Als besondere Heuchler werden in der Bibel die Menschen genannt, die trotz den Versuch ihres Lebens nach ihrem eigenen Gutdünken und selbstgebastelten Maßstäben aufzubauen, nach außen hin als Christen auftreten. Heuchler, weil sie eigentlich wissen, was das Leben nach den Maßstäben Gottes bedeuten würde. Der Ungläubige, der unmoralisch lebt, weiß es ja meistens nicht besser. Aber der Christ, der unmoralisch lebt, der müsste es ja besser wissen und er könnte anders leben. Und das ist aus der Sicht Gottes noch viel schlimmer. Das ist eben das, was wir finden im 1. Könige 18, wo dann Elia sagt, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Das ist ja genau das. Entscheidet euch doch endlich für eine. Oder wo wir in der Offenbarung lesen, dass Jesus sie ausspeien wird, weil sie weder heiß noch kalt sind. Das ist ja das Typische des Heuchlers. Der will nicht vollkommen weltlich leben. Nein, er will durchaus auch als Christ angesehen werden. Aber in Wirklichkeit will er doch nicht so leben und hinkt dann irgendwo dazwischen. Manchmal mit dem Denken, manchmal mit dem Reden, manchmal mit dem Handeln im Alltag und in der Gemeinde oder im frommen Umkreis. Und gerade das wird ganz scharf verurteilt, weil wir eben eigentlich nur so oder so leben können. Es ist ein Irrtum, vor Gott allemal, aber auch vor Menschen da etwas vorzuspielen. Im Grunde genommen ist das dann nur Unmoral. Wenn wir Sündlosigkeit vorheucheln und so tun, als ob alles in Ordnung ist und dabei in unserem Doppelleben nur die Sünde noch genießen wollen, dann sind wir auch Lügner, wie es 1. Johannes 1, Vers 8 sagt. Wir lügen Gott und anderen etwas vor. Wir wollen den Beifall unserer Umgebung haben, aber wollen nicht wirklich so leben, wie Gott es gesagt hat. Das ist das Problem der falschen Propheten, von denen wir lesen, dass sie in Korinth aufgetreten sind. Im 2. Korintherbrief beschreibt Paulus das, wo sie dann offen reden und so tun, als ob sie die Superchristen seien. Und in Wirklichkeit geht es ihnen nur um ihre eigene Anerkennung. Im 1. Timotheusbrief lesen wir genau dasselbe. Da wird der Timotheus auch ermahnt, erst damals in Ephesus in der Gemeinde. Und da wird er auch ermahnt, dass es da dann diejenigen gibt, die als Lehrer der Gemeinde auftreten und doch selbst die Wahrheit nicht kennen, schreibt Paulus. Das heißt, sie reden und sie reden und sie leben eben nicht so, wie das sein sollte. Deshalb wird bei den Qualifikationen der Ältesten auch deutlicher darauf hingewiesen, dass sie bewährt sein müssen, eben was diese Echtheit fördern soll, keine Neulinge sein sollen. Und dann werden ja noch viele andere Sachen aufgezählt, unter anderem auch, dass sie vor der Welt ein positives Zeugnis haben sollen. Dass es eben nicht da so ist, vor der Welt so und vor der Gemeinde so, das soll eine Einheit geben. Und letztendlich wird das hier alles mal verschwinden. Wir lesen im 1. Korintherbrief, dass dann, wenn wir zu Gott kommen, dann wird das so sein, dass all das, was nur oberflächlich gewesen ist, wie Heustroh stoppeln, verbrennen wird und nichts davon übrig bleiben wird. Und nur das, was echt ist in unserem Leben, da steht das, wird wie Gold, Silber, edle Steine eben auch im Feuer nicht verbrennen, sondern im Himmel weiter vorhanden sein. Das heißt, all das, was wir hier versucht haben zu erreichen, wird bei Gott sowieso nicht ankommen. Er sieht es jetzt schon, er ist traurig darüber, wenn wir dort falsch handeln und etwas vorspielen. Und in der Ewigkeit wird es für uns gar keine Auswirkungen, positive haben. Sondern dann wird die Beschämung erst recht da sein vor uns und auch vor den anderen Leuten. Es ist keine echte geistliche Substanz da. Und was können wir denn jetzt machen, wenn wir erkennen, dass wir da und dort geheuchelt haben, dass wir ein Doppelleben geführt haben? Nun, zuerst einmal würde ich sagen, wir müssen es selbst erkennen. Denn wenn wir es uns nicht eingestehen, dann machen wir erst einmal weiter mit dieser Sache. Ich würde jetzt auch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es natürlich ein gewisses unterschiedliches Verhalten gibt in unterschiedlichen Rollen, in denen wir sind, was nichts mit Heuchelei zu tun hat. Also beispielsweise, wenn ich meine Frau umarme und ihr einen Kuss gebe, dann mache ich das nicht bei jeder Frau, der ich begegne. Sondern ein unterschiedliches Verhalten in unterschiedlichen Beziehungen ist natürlich normal. Oder wenn man zu Hause offen darüber sagt, ich bin jetzt gar nicht einverstanden, das finde ich aber gar nicht gut, aber deinem Chef gegenüber, der sagt, das ist so, das machst du jetzt, dass du dann sagst, okay, dann mache ich das, das ist auch normal. Das liegt einfach daran, weil in den Beziehungen, in denen wir sind, unterschiedliche Dinge gefordert sind. Es ist nicht bei jedem gefordert, ihn zu umarmen, es ist auch nicht mit jedem gefordert, sofort gehorsam zu sein. Also wenn der Zeuge Jehovas auf der Straße dir sagt, werde Zeuge Jehovas, dann sagst du, okay, ich gehorche, wie meinem Chef. Werde ich Zeuge Jehovas? Nein, natürlich nicht. Das heißt, die Beziehungen sind unterschiedlich, in denen wir zu tun haben. Aber jetzt muss ich genau überprüfen, hängt das an der Beziehung, in der ich bin, oder spiele ich dem anderen eine Rolle vor, wie ich eigentlich nicht bin? Hierüber müssen wir ehrlich sein, Resümee ziehen und dann auch bereit sein, unser Doppelleben aufzugeben und dann das Entgegengesetzte, nämlich das, was man heute nennt als Authentizität oder Echtsein, dass wir uns danach sehnen und versuchen, auch das zu erstreben. Hier geht es allerdings nicht um ein Echtsein, was einfach um des Echtseins Willens gelebt wird. Sozusagen das brutale Echtsein. meinetwegen jetzt nach dem Gottesdienst, ihr habt dann gelernt, ihr seid ja mal richtig sauer auf einen Bruder und eine Schwester geworden, jetzt geht ihr nach dem Gottesdienst auf dich zu, wusstest du, ich habe schon immer das Letzte von dir gedacht und du bist der übelste Kerl und immer habe ich mich mit dich geärgert. Na, diese Echtheit meine ich nicht. Wenn das wirklich in deinem Gefühl drin ist, dann solltest du zuerst einmal zu Gott gehen, denn das ist ja eine Sünde, was du Schlechtes denkst, und sollst diese Sünde bereuen und dich innerlich von Gott verändern lassen. Echt sein meine ich nicht, den anderen fertig zu machen und beschimpfen, nur wenn man etwas Negatives denkt. Wenn du zu Hause mal mit dem linken Bein aufgestanden bist, so wie man das sagt, und morgens einfach schlecht drauf bist, musst du nicht die ganze Familie beschimpfen, nur weil du meinst, es ist echt, so fühle ich doch jetzt im Augenblick. Nein, dann lass diese Gefühle mal unter den Füßen und jetzt bete mal eine Runde und sag, Herr Jesus, du siehst, wie schlecht ich drauf bin, nimm dir mal meine bösen Gedanken weg, denn das ist ja Sünde, was du sonst tust. Also es geht nicht mit echt sein, oder jetzt hast du mal den Gedanken, ach, ich würde auch gerne meine Bank überfallen, also sagst du, gut, ich muss echt sein, ne? Jetzt darf ich das nicht mehr unterdrücken, nicht mehr fromm spielen, also gehe ich dann morgen früh hin, zack, Geld. Nein, das auch nicht. Also wenn du Sünde erkennst, dann bereue sie bei Gott und bitte um Vergebung und Veränderung. Diese Art von echt sein meine ich nicht. Aber wenn dann trotzdem noch irgendein Anlass ist, dann treff dich mit dem Bruder, mit der Schwester, sprech darüber, vor allem hör dir erstmal an, ja, was hast du denn damit gemeint, warum hast du mir denn da nicht guten Tag gesagt? Dann sagt der andere vielleicht, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt nimm doch das einmal als echt, dann denkt doch nicht der andere will auch heucheln. Das ist dann ja eben schon, wenn wir in so einer Heuchelei drin sind, dann denken wir auch alle anderen leben so wie ich. Sondern sagen, okay, dann habe ich mich geirrt und dann kannst du wieder freundlich und nett und so dem anderen begegnen, sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde. Das heißt, Sachen erkennen, echt sein wollen, wahrhaftig sein wollen, authentisch sein wollen, aber auch nicht um jeden Preis, denn authentisch sündig ist immer noch sündig. Und jetzt musst du halt sehen, dass du mit deiner Sünde fertig wirst. Das Echtsein ist an sich nicht der einzige Wert, es hilft dir nur zu erkennen, wo Veränderung nötig ist, wo Sünde ausgeräumt werden muss. Da braucht es also diese Bestandsaufnahme im eigenen Leben und dafür müssen wir ehrlich sein. Du musst das auch nicht unbedingt jedem erzählen, was in deinem Leben schief läuft. Aber es ist gut, wenn in der Gemeinde zumindest jeder ein oder zwei Menschen hat, zu denen er vorbehaltlos offen sein kann. Bei jedem geht es auch nicht immer, vielleicht weil du auch nicht zu jedem gleich intensives Vertrauen hast. Aber dass zumindest ein paar Leute, jetzt nicht erinnere mich, da war ich neulich in einer Gemeinde, da kam dann ein Gemeindemitarbeiter auf mich zu und sagte, ja, er habe Probleme mit Internetpornografie. Da, wo er im Internet arbeitet, zu tun hat. Ja, und klar, der erzählt das nicht jedem in der Gemeinde. Ist auch klar, würde ich ihn auch nicht auffordern, denn was würden die anderen jetzt über diese Person denken? Aber dann habe ich mit ihm gebetet, ab und zu, wir treffen uns, ich rufe an, wir versuchen miteinander diese Sache zu bewältigen. Ist doch allemal besser so, als wenn er ganz alleine damit steht und alleine seine Probleme damit hat. Und das ist so, also ein Beispiel, wir müssen nicht mit jedem über alles reden. Aber zumindest, dass wir ein paar Leute haben, die mit uns ringen, wo es um Sünde geht. Sie auszuräumen, Veränderung zu erreichen. Denn das ist doch das, was wir als Christen auch wollen. Wir wollen doch nicht eben gerade noch so in den Himmel hineinkommen, wenn es das überhaupt gibt. Sondern da, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wo wir Vergebung unserer Sünden bei unserer Bekehrung bekommen haben, da geht es jetzt auch weiter, mit Jesus zu leben. Weiter Lebensveränderung, Jesus ähnlicher zu werden. Das passiert nicht mit einem Schlag, sondern es passiert Stück für Stück, wenn wir daran arbeiten und uns Gott gegenüber öffnen und ehrlich sind. Nur dann kann Sünde ausgeräumt werden und echte Lebensveränderung praktiziert werden. Wir brauchen dann Veränderung und diese Veränderung muss von außen, von Gott kommen und unterstützt werden. Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir eine echte geistliche, eine echte christliche Persönlichkeit aufbauen. Und dann kann es wirkliche Veränderung geben. Und wenn dann von außen Menschen in die Gemeinde kommen, dann merken sie, hier ist eine andere Atmosphäre. Ich muss nicht mir irgendetwas vorspielen, sondern ich kann das, was ich sonst im Alltag eher nicht erlebe. Ich weiß, hier bin ich angenommen. Hier sagen mir Leute auch ehrlich, die sagen nicht nur immer, du bist gut und alles toll, das ja auch nicht. Sondern die sagen mir etwas, aber die sagen mir das nicht, um mich fertig zu machen oder weil sie sich ärgern, sondern die sagen mir das, weil sie interessiert sind daran, dass ich vorankomme, dass ich Veränderung erlebe. Gerade weil sie mich lieben, weil sie mich gerne haben, weil es ihnen nicht gleichgültig ist. Und umgekehrt kann ich denen auch etwas sagen. Ich muss nicht Angst haben, wenn ich mit jemandem spreche, dass der gleich beleidigt ist oder nicht mit mir redet, weil er jetzt sauer ist. Sondern dass dann so eine Atmosphäre entsteht, in der Offenheit da sein kann. Nicht die brutale Offenheit um der Offenheit willen, aber eine Offenheit, in der ich Herzensangelegenheiten deutlich sagen kann, zumindest einigen wenigen, um wirkliche Veränderung in meinem Leben zu erfahren. Und dann kann das aufgebaut werden, was echt ist, was Bestandheit auch vor Gott und in der Ewigkeit. Und das, was mir keiner wegnehmen kann. bei dem Doppelleben, da muss nur irgendwer kommen, der das in Frage stellt, der das erschüttert, und schon bricht alles zusammen, weil es ja nur eine Fassade ist. Da muss nur irgendeine Lebenskrise kommen, und schon ist all das vorbei. Aber das, was echt ist mit Gott, das kann auch in einer Anfechtung durch den Teufel nicht so schnell erschüttert werden, sondern das ist dann auch beständig und bleibt. Und dass dieses eine Herausforderung ist, auch für uns als Christen, wird uns deutlich, weil es eben so im ganzen Neuen Testament immer wieder erwähnt wird. Bei Jesus und hinterher auch bei den Aposteln wir Beispiele dafür finden. Da merken wir, das ist nicht nur immer eine Frage der Ungläubigen, sondern das ist auch genauso eine Frage oder ein Problem, in das Gläubige hineinfallen können. Zu leben, wie sie eigentlich nicht sind. Fromm zu tun, obwohl sie eigentlich gar nicht fromm sind. Und hier gilt es darum, diese Sachen einzugestehen, erstmal vor mir selbst, dann mir jemanden zu suchen, zu dem ich Vertrauen habe, mit demjenigen zu sprechen, gemeinsam vor Gott zu kommen und darum zu bitten, das auszuräumen, das zu verändern. Nicht mehr in der Gemeinde oder in der Familie oder sonst wo etwas vorzuspielen, was nicht echt da ist, sondern echte Lebensveränderung zu erfahren und zu suchen. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen, egal wie lange wir Christen sind. Weil das in unserer Persönlichkeit als Menschen angelegt ist, etwas vorzuspielen. Das ist ja das, was manche Frommen auch bewusst sehen, da wo Leute nur Kirchenmitglieder sind. Da sagen sie, ja, die gehen jeden Sonntag zur Kirche und dann beten sie da. Und zu Hause, ja, weißt du, was die da machen und im Beruf, wie sie da betrügen. Zu Recht sagen ja auch lebendige Christen, das ist doch das, was wir da sehen. Und das gibt es ja in allen Religionen. In vielen Religionen sprechen die Leute fromm. Aber was ist wirklich dahinter, wenn man etwas nachbohrt? Und hier haben wir als Christen den Vorteil, wirklich anders zu sein. So wie Jesus das sagt, Licht der Welt, Salz der Welt zu sein. Und das ist ja nicht nur um des äußeren Anscheins willen. Da sagt er ja, wenn das Salz eben nicht mehr salzig ist, was soll es noch? Das sieht äußerlich noch so aus, aber es wirkt eben nicht mehr so. Und hier kommt es darauf an, dass wir nicht nur christlich aussehen, sondern dass wir wirklich christlich gesinnt sind, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Und dass wir so leben im Alltag. Und das ist ein Ringen, das ist ein Kämpfen. Und das werden wir lebenslang daran kämpfen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen erledigt. Aber gebt diesen Kampf nicht auf, um einer schnellen Erfüllung willen mit Heuchelei, sondern kämpft weiter darum, lasst euch durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus verändern, dass ihr ihm ehrlich ähnlicher werdet in eurem Denken, eurem Reden, eurem Handeln, euren Entscheidungen. Und ihr werdet merken, das tut der ganzen Gemeinde gut, das tut euch gut. Es braucht erstmal die Überwindung, aber dann tut es euch gut und ihr werdet Jesus Christus viel inniger und intensiver erleben, als wenn das nur äußerlich vorgespielt ist. Und mit dieser Herausforderung möchte ich hier abschließen, zusammen mit euch noch beten. Wer dazu weitere Fragen hat, wer die entsprechenden Bibelstellen nochmal nachlesen will, kann ich euch gerne eine Kopie machen oder das Ganze zuschicken. Dann könnt ihr euch gerne am Ende des Gottesdienstes zu mir kommen, können wir miteinander sprechen. Oder wer das will, wir können auch zusammen beten, ist auch kein Problem. Aber nehmt diese Gedanken mit, lasst sie nicht einfach in Vergessenheit geraten, denn es geht letztendlich um euer geistliches Leben, um eure Beziehung zu Gott und um eure Beziehung zu den Geschwistern der Gemeinde. Lasst uns zusammen beten und dazu aufstehen.